Die Amerikaner nahmen ihn. Sie konnten sich vorstellen, dass Uwe eine Zukunft in ihrem Land hat. Ein halbes Jahr blieb ihm, um seine Sachen zu packen. Er hatte nie Zweifel, sagt Uwe. Er dachte immer nur an New York, die Stadt, in der man sich noch einmal neu erfinden konnte. Ein paar Wochen bevor sein Flug ging, rief sein Vater an und sagte, sie haben Klaus verhaftet. Er sitzt in Stammheim. Wir sind im Jahr 1998 angekommen und es klingt, als würde jetzt, kurz nach zwei, ein wirklich neues Kapitel beginnen. Stammheim ist so ein westdeutscher Name, etwas, das nichts mit mir zu tun zu haben scheint, so wie der ganze deutsche Herbst und die 68er-Bewegung mich seltsam kalt lassen. Wenn ich mit gleichaltrigen Westdeutschen über diese Zeit rede, merke ich, dass wir aus verschiedenen Welten stammen. Für sie ist das eine gesellschaftliche Zäsur, für mich eine Randnote im Geschichtsbuch. Wir haben erlebt, wie sich der Boden unter unseren Füßen öffnete. Meine westdeutschen Landsleute fürchteten sich nur davor oder wünschten sich das, je nachdem. Das sind jedenfalls meine Gedanken, als ich das Wort Stammheim höre. Uwes kleiner Bruder schien sich auf eine Zeitreise zu begeben. Aber natürlich bleibt alles, wie es ist. Klaus saß nicht als Revolutionär in Stammheim, sondern weil er versucht hatte, ein halbes Kilo Kokain nach Stuttgart zu schmuggeln. Irgendeiner der Kleinkriminellen, mit denen er im Rotlichtviertel am S-Bahnhof Ostkreuz zu tun hatte, bat ihn darum. Klaus hatte so etwas noch nie gemacht, sagt Uwe, aber er sollte 10.000 Mark für die Fahrt bekommen. Sie schnappten ihn schon bei der Übergabe in einem Westberliner Tiefgarage. In dem Moment, als Klaus das Paket entgegennahm, hatte er 5 Pistolen am Kopf, sagt Uwe. Es war eine Stingoperation des Bundeskriminalamtes. Der Bekannte aus dem Puff war ein Informant. Uwes Bruder fungierte als Lockvogel wider Willen. Sie brachten Klaus sofort in U-Haft nach Stammheim. Warum Stammheim, weiß Uwe auch nicht. Er und seine Eltern besuchten Klaus dort im Winter 98. Damals saßen keine deutschen Terroristen mehr in Stammheim, sondern Groß- und Kleinkriminelle, die meisten aus dem Ausland, sagt Uwe. Als sie Klaus Namen am Eingang sagten, wussten die Wachleute gleich, um wen es ging. Der Deutsche. Endlose Gänge, viele Türen, die sich vor ihnen öffneten, hinter ihnen wieder schlossen, Schleusen, Höfe, Mauern. Eine westdeutsche Betonwelt. Nicht viel anders als der Rest von Stuttgart. Ich weiß sofort, wie frustrierend das aussah, obwohl ich nie da war. Was mich bei meinen ersten Ausflügen hinter die Mauer am meisten enttäuschte, geradezu lähmte, war, dass dort jede Lücke mit Beton und Ziersteinen ausgefüllt zu sein schien. Alles wirkte auf mich verspachtelt, verfugt, luftdicht abgeschlossen, mit doppelt bzw. dreifach verglasten Fenstern, eingeschweißt in die Möglichkeiten der 60er und 70er Jahre. Uwe erinnerte sich an zwei Dinge. An die Sicherheitskontrolleure, die ihn zwangen, sogar seinen Jadering abzunehmen, den er aus China mitgebracht hatte, und an den weißen Bart seines Bruders, der im Besucherraum auf sie wartete. Klaus war über Nacht weiß geworden, sagt Uwe. Und ich schreibe das auf, obwohl ich eigentlich nicht an Geschichten glaube, in denen Menschen über Nacht weiße Haare bekommen. Chinesischer Jadering, weißer Bart, schreibe ich, und dann in Großbuchstaben Uwe und Klaus. Die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die in die Welt aufbrechen, denke ich. Ich umrande es mit meinem Kugelschreiber. Es ist die Idee für ein Doppelporträt, ein biblisches Motiv. Es weitet mir die Brust. Das liegt am Schnaps, aber nicht nur. Ich habe immer mal diese Momente von egal wie trunkener Klarheit, Hoffnung und der plötzlichen Gewissheit, die große Geschichte in einer einfachen Parabel erzählen zu können. Diese Gewissheit ist am nächsten Morgen meistens weg. Manchmal spiele ich sie noch einmal nach, führe sie auf, wenn ich anderen von der Idee erzähle. Es ist nie mehr dasselbe, nicht mehr wie jetzt, in diesem Moment. Zwei Brüder, die Geschichte von Uwe und Klaus.